Zwag. Guten Tag, mein Name ist Kermit, der Verkehrsminister. Willkommen bei der großen Toll Collect Show. Applaus, Applaus, Applaus! Wir stellen Ihnen heute in unserer Show eines der technisch brillantesten Systeme vor. Die Amerikaner haben extra für das deutsche Mode-System 24 Satelliten ins All geschossen, die, sofern vier davon gleichzeitig sichtbar sind, die Positionsbestimmung eines jeden deutschen LKW und auch nicht deutschen LKW auf deutschen Straßen ermöglichen. Für diese technische Meisterleistung ist es nicht erforderlich, dass Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ihre Maut selber bezahlen, sondern wir sind sogar in der Lage, diese Maut automatisch abzurechnen mit einer extrem komplizierten Technik, die Sie alle natürlich noch nicht kennen, die wir Ihnen heute vorstellen werden, namens GPS.
Das ist ja das Gleiche wie das Navi-Teil vom Aldi, oder?
Ja, nur dass man damit irgendwann auch ans Ziel kommt.
Ich habe mich deshalb passend zu diesem Vortrag mal gekleidet, werde das allerdings im Rahmen dieses Vortrags dann mit eurer Erlaubnis eher ein bisschen ablegen wieder, weil es wird doch etwas lästig, besonders das hier, sonst kann ich nicht tippen. Darf ich meine Flossen ablegen, ist das okay? Okay, danke. In diesem wunderschönen Mode-System, das wir euch heute präsentieren, beginnen wir natürlich ganz am Anfang mit unserem ersten Sketch, das ist die Vergabe. Wie kommt man eigentlich an einen solchen Auftrag eines Mode-Systems? Nun gut, zunächst mal ist aller Anfang natürlich schwierig und eine Ausschreibung hat natürlich gewisse Vertragsstrafen und diese Vertragsstrafen waren in dem Falle deutsches Mode-System derart hoch und ab dem allerersten Tag, dass beinahe niemand anbieten wollte. Die Fela, das ist die Firma, die in der Schweiz das Mode-System macht, die wollte mit anbieten, aber aufgrund der extrem hohen Vertragsstrafen mit Risiko ab dem allerersten Tag, also wir reden von 2003, mit diesem ersten Tag, das sollte man vielleicht erwähnen. Leider spielte die Bank der Fela nicht mit und wollte dieses immense Risiko nicht tragen, dass die Fela eben der Schweizer Mautanbieter, Schweizer Mautsystem, sollte ich es erwähnen, funktioniert. Leider spielte die Bank der Fela nicht mit und aufgrund der mangelnden Finanzierung dieser hohen Vertragsstrafen flog sie raus.
Vergabeverfahren kommt also von vergeblich, oder?
Ignorieren Sie bitte diese ständigen Störer meiner Show. Toll Collect bekam es natürlich ohne Vertragsstrafe dann zugesprochen, ist klar. Da war ein zweiter Anbieter noch etwas sauer, das war nämlich das Konsortium aus Vodafone und Siemens. Toll Collect war nämlich oder ist die Deutsche Telekom und Daimler Chrysler. Also die Konkurrenz von Vodafone Siemens hat sofort geklagt, weil das natürlich vergaberechtlich, gelinde gesagt, zweifelhaft ist. Und man hat auch sofort dafür eine Lösung gefunden, nämlich dann kriegt halt jeder was ab, der klagt. Also momentan ist es so geregelt, dass die halt halbe gemacht haben. Interessant ist auch dieser Vertrag. Das ist jetzt sehr schade, dass eine Requisite hier nicht... Sie hat noch Eingang gefunden. Der Toll Collect-Vertrag, der dort geschlossen wurde zwischen Toll Collect und dem deutschen Staat, hat in etwa 17.000 Seiten. Damit ihr euch das vorstellen könnt, was das bedeutet, ihr kennt diese Packen Kopierpapier, oder? Das sind jeweils 500 Blatt. Und wir haben mal gerechnet, pro Packen Kopierpapier einen Aktenordner. Dann sind also dieser Vertrag in etwa 34 Aktenordner. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, haben wir euch mal 34 Aktenordner mitgebracht. Also das sind in etwa 17.000 Seiten.
Ist da die Speicher frei oder nicht?
Bitte?
Ist da die Speicher frei?
Unklar, der Vertrag ist ja geheim. Deshalb sind die Ordner hier auch alle leer. Also das ist keine echte Kopie des Vertrages, okay? Nur eine Simulation, nur eine Demo. Nicht alles vor mich, Kinder, bitte. Ich muss doch die Leute noch sehen. Okay, ja, aber also es sind gerade mal 34 Ordner. Dieser Vertrag. Ich lege hier mal meine Flossen noch ab. Also. Zum Vergleich, Saddams Bericht über die sämtliche Waffen, die der Irak besaß, an die UNO besaß, umfasst in etwa 11.000 Seiten. Nur dass man so ein Gegenstück, das sind also so ein paar Ordner weniger, okay? Wir können den Vertrag nicht zeigen. Die waren halt
einfach gründlicher.
Ja, die waren noch gründlicher.
Noch viel gründlicher.
Ah, okay. Der Vertrag ist auch dem Bundestag gegenüber geheim, wie gesagt, deshalb können wir leider nur leere Ordner zeigen. Und es gibt dann noch ein kleines technisches Problemchen zu lösen während dieser Vertragsverhandlung, nämlich deutsche Notare haften für Rechtsfehler. Das ist ein kleines Problem, wenn der Vertrag vielleicht doch etwas größer geworden ist. Weil dann womöglich der Notar doch wenigstens als einziger den Vertrag lesen möchte. Und zum Lesen von 17.000 Seiten rechnen wir mal kurz. Also ich lese sehr viel, ich lese locker 200 Seiten am Tag. 17.000 durch 200 Seiten sind 3.400 Tage. Also er hätte halt schon 10 Jahre zum Lesen gebraucht. Also braucht man einen Vertrag, da braucht man einen Notar, der den Vertrag bestätigen kann, der ihn nicht lesen muss. Und sowas gibt's zum Beispiel in der Schweiz. Und deshalb wurde der Vertrag, der als Staatsvertrag ja notariell beglaubigt werden muss, in der Schweiz notariell beglaubigt. Dabei gab es auch ein kleines Problem, weil das erste Mal wurde beglaubigt beim Notar in Zürich und da fuhren die Leute aus dem Ministerium mit ihrem A8 runter, die Tollkollektor flogen ein. Ah, okay, danke. Ich kann nicht rechnen. Ich bin auch nur ein Frosch. Ich darf das. Ein kleines Problemchen gab es, nämlich der Kanton Zürich hat mit der EU keinen Vertrag über den Austausch von die Gewährleistung von Staatsverträgen. Was bedeutet, man musste das ganze Verfahren dann in Basel nochmal wiederholen bei einem Notar in Basel, in der Innenstadt von Basel. Dann sind halt die Leute aus dem Ministerium mit dem A8 nochmal runtergefahren und die Tollkollektor nochmal hingeflogen, diesmal nach Basel, und haben dort den Vertrag nochmal beglaubigt. Kleines Problemchen. In Basel gelten zwei Kantonsrechte, Basel-Land und Basel-Stadt. Jetzt hat aber nur einer der beiden, soweit ich weiß, ist es Basel-Land, einen Vertrag mit der EU. Man hat vergessen zu erwähnen im Vertrag, leider, welches Recht denn nun gilt. Das heißt, der Vertrag hätte natürlich jederzeit wieder angefochten werden können. Und deshalb ist man einfach ein drittes Mal in die Schweiz gefahren und hat den Vertrag eben nochmal bestätigt, diesmal mit expressis verbis erwähnt, welches Recht denn nun gelte. Im Übrigen, das, was ihr im Fernsehen gesehen habt, das waren leere Seiten. By the way. Das war dann eineinhalb Wochen später, wurde im Fernsehen mit goldenem Kugelschreiber, wurden dann leere Seiten unterzeichnet. Ich möchte das jetzt, das wäre unfair, das als vierte Vertragsunterzeichnung zu werten, weil es war ja gar keine. Okay. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, das ist die weltweit führende Technik. Führend finde ich vor allem die Entwicklungskosten. Das sind zwei Zahlen, die kommen beide von Tollcollect. Welche so genau stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe beide als Entwicklungskosten in Presseerklärungen von Tollcollect gelesen. Es spielt aber auch keine große Rolle, ob es jetzt 200 Millionen oder eine Milliarde war. Ich meine, ist sowieso so eine große Zahl. Ich habe mal ein bisschen rumgerechnet mit der Kleinzahl. Hoffentlich konnten Frösche diesmal rechnen. Wenn ich mal davon ausgehe, dass so ein Personenjahr in etwa 100.000 Euro kostet, das ist ja ein nettes Bruttogehalt, sage ich mal, mit Kosten, so mal 1,2 oder so, dann reden wir also zwischen 2.000 und 10.000 Personenjahre Entwicklungskosten. Für was wurden die ausgegeben? Da kann ich jetzt natürlich nur raten, weil es gibt ja keine Detailinformationen von Toll Collect, aber da ich selber sehr viel entwickle, habe ich versucht, das mal zu raten. Also gleich vorab, die Satelliten sind es nicht. Weil das GPS kommt halt nun mal von den Amis. Vielleicht haben sie ja eigene, das jetzt geraten, vielleicht haben sie ja die kleinen Computer wirklich alle selber entwickelt, obwohl man die fertig im Laden kaufen kann. Wäre möglich, weiß ich nicht, kann ich nur raten. Für so ein Kommunikationssystem, was sie gebastelt haben, würde ich mal schätzen, 10 Mannjahre. Die Schätzung beruht auf folgender Annahme. Ich habe gerade ein solches Kommunikationssystem entwickelt, kein Scherz. Und wir haben ein Mannjahr gebraucht und wir geben ihnen mal Vorsprung. Für Tracking und Tracing in der Logistik, also ein sehr verwandtes Thema, auch mit GPS und vielen Endgeräten und so. Okay. Die Abrechnungssoftware, das ist natürlich schon komplizierter, klar, weil das Abrechnungsverfahren muss ja Verwaltungsstandards genügen, da haben die bestimmt 20, 30 Mannjahre reingebuttert. Denke ich mal. Und irgendwo müssten sie noch solche POS-Systeme kaufen und da Linux drauf installieren und ihre Software, die dann per ISDN Daten rausschickt, sowas ist ja sehr kompliziert, das sage ich mal, 5 Personenjahre, sind doch bestimmt eine angemessene Zeit. Jetzt ist die Frage, was haben die denn jetzt mit dem Rest von diesen 200 Millionen bis einer Milliarde Entwicklungskosten gemacht? Das habe ich nicht so verstanden, da muss ich jetzt mal schätzen. Also möglich wäre zum Beispiel der Webauftritt, weil der hat ja auch beim Arbeitsamt 100 Millionen gekostet. Könnte natürlich bei Toll Collect ähnlich in der Dimension liegen, schätze ich mal. Ja, und natürlich das Verkehrsüberwachungssystem, da komme ich noch drauf, denn das Schöne an Toll Collect ist, das Einzige, was jetzt schon funktioniert und was auch wirklich sauber funktionieren wird, das ist die vollständige Verkehrsüberwachung in Deutschland. Hat es nicht direkt sowas mit Maut zu tun, aber ist ein schöner Baustein in diesem System. Zu dieser führenden Technik, also was kriegt man jetzt für die Kohle? Man kriegt zum Beispiel, ich habe nur die Schmankerl, möchte ich jetzt natürlich in dieser Show vorstellen, beispielsweise die Kommunikation mit der OBU von Mautbrücke oder aber von Kontrollfahrzeug her funktioniert über Infrarot. Es wäre möglich, dass das Schwierigkeiten machen könnte, weil Infrarot zum Beispiel geht nicht durch Wasser. Also zwischen Mautbrücke oder Fahrzeug und Fahrzeug darf halt kein Wasser sein. Ich meine, das kommt auch in Deutschland kaum vor auf den Straßen. Infrarot geht übrigens auch gar nicht durch Schmutz.
Ach, die haben bestimmt die globale Erwärmung eingerechnet.
Infrarot geht auch nicht durch Schmutz. Die OBU der Siemens zum Beispiel, die ist hinter der Scheibe mit ihrem Sender. Infrarotsender. Also, ich meine, also wenn man saubere Scheiben hat, ist das gar kein Problem. Es ist aber nicht so schlimm, es ist nicht wirklich schlimm, weil es ist ja nur die Mautkontrolle betroffen. Das heißt, wenn es halt regnet, kann man halt nicht so gut kontrollieren und das ist nicht so schlimm, weil ja, die Leute sind ja alle brav. Das ist ja kein Problem. Auch sehr schön ist das sogenannte Online-Software-Update. Ihr kennt das alle, ihr verwaltet so ein paar hunderttausend Kisten und ihr habt keine Lust, das Deployment-Problem dadurch zu lösen, dass eure Leute immer die Turnschuhe anziehen. Deshalb denkt man sich natürlich aus, wie man dort durchs Netz, über Funk, über Drahtlos, und wir haben hier ja GSM, eine moderne Technik, haben wir ja hier, und wie man darüber die Software updaten kann. Das funktioniert inzwischen laut Angaben von Toll Collect auch fast wunderbar. Rein zufällig kenne ich den Entwicklungsleiter eines Hardwareherstellers, der primär Siemens VDO beliefert mit seiner Embedded Systems Hardware, und der hat mir erklärt, dass es so funktioniert, dass man eine GSM-Session als Terminal aufmacht auf die Kiste und schiebt die Software rüber und resettet den eigentlichen Computer und dann hat man ja das Terminal offen und kann gucken, ob das klappt. Was dabei passieren soll, wenn Umstände eintreten, die natürlich sehr selten sind, wie zum Beispiel LKW fährt in Tunnel, GSM-Verbindung bricht ab, habe ich noch nicht verstanden. Aber das soll so die Technik sein und das soll auch in dem Sinne halt funktionieren.
Software-Update geht halt nur bei stehenden LKWs, ist doch klar.
Leider
oder
funktioniert
man löst das Turnschuhproblem dadurch, dass man die LKWs in die Werkstatt fährt.
Ein kleines Problemchen aber beim Online-Software-Update bis heute nach Aussagen von Toll Collect ist das, dass sie das Tarifmodell selber nicht updaten können. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, warum man die Software updaten kann, aber das Tarifmodell nicht. Aber ich kenne jetzt auch die genaue Architektur natürlich nicht. Also wie man das hinkriegt, wie kann man das hinkriegen, dass man einen Fall kopieren kann und das andere nicht? Weiß das jemand? Schreibrechte? Ah, okay, ja. Wahrscheinlich, ja. Hartverdrahte zum Schutz vor Manipulation, okay. Okay, das bedeutet natürlich, die Bundesregierung kann momentan die Mautpreise nicht ändern. Schade eigentlich. Sie wollte es nämlich schon. Es gibt Folgeaufträge, genau. Ja, ein weiteres Kundenbindung, ja. Leute, die zwei hier wollten lästern. Wenn ihr das alle macht, überlebe ich das nicht. Gut, ein weiteres kleines technisches Schmankerl habe ich aus einem Vortrag von Daimler Chrysler über Toll Collect. Nämlich, das sind die Zahlen, die in diesem Vortrag genannt wurden. Es war ein öffentlicher Vortrag an der BA in Friedrichshafen. Da wurde genannt, die OBU, welche hat er nicht gesagt? Die OBU, es gibt ja zwei, die von Siemens und die von Bosch. Die OBU hätte ein Standby-Stromverbrauch von 2 Ampere bei 24 Volt. Das hat schon dazu geführt, wurde mir kolportiert, dass anscheinend im Testbetrieb, vielleicht ist es auch inzwischen behoben, der Vortrag ist ja auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, dass im Testbetrieb ein LKW nie länger als 2 bis 3 Tage abgestellt werden durfte, sonst war die Batterie leer. Als zum Vergleich, Kisten, die wir so einsetzen, die ich so beruflich am Hals habe, verbrauchen 6 mA bei 5 Volt Standby. So zum Industriestandard. Okay, auch ein nettes Schmankerl ist, GPS muss genauer als 10 Meter sein, steht in den Specs. Ja, nicht in den Specs von GPS, da steht was anderes drin. Da steht nämlich drin, dass es zu 95% der Fall ist, außer es ist gerade Krieg. Was bei den Amis... was bei den Amis natürlich wirklich höchst selten und äußerst unwahrscheinlich der Fall ist. Aber jetzt gibt es eine schöne Stützlösung durch sogenannte Stützbalken zwischen zwei Spuren, wo man das anscheinend ausgleichen kann, dass man dann 60 Meter daneben liegt oder so. Okay, kommen wir mal zu den Kosten. Diese Zahl wurde mir ebenfalls von Daimler Chrysler kolportiert in diesem öffentlichen Vortrag. Toll Collect bekäme 20% vom Mautumsatz als Salär. Das, ich weiß es natürlich nicht. Wie gesagt, meine Ordner sind leider leer. Keine Ahnung. Wird schon irgendwo verzeichnet sein. Vielleicht ist es auch im Haushalt als Kosten eingestellt worden oder so. Weiß ich auch nicht. Zum Vergleich, ich habe mal Zahlen gesucht, um das zu vergleichen. In der Schweiz gibt es 6% vom Umsatz als Salär an die Fehler. In Frankreich sind 7% an den dortigen Mautbetreiber, wobei Frankreich dann noch so ein kleines Schmankerl hat. Die machen nämlich komplett manuelle Erfassung mit Abertausenden von Arbeitsplätzen. Und zwar genau in dem Bereich, wo momentan Arbeitsplätze fehlen, nämlich in den Lohnsektoren für ungelernte Leute. Also anders formuliert, wir zahlen knapp das Dreifache für keine Arbeitsplätze. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt jede Menge Arbeitsplätze jetzt in den Tankstellen, die sogenannten Mauteinweiser.
Ja, die weisen dann in die geschlossene ein, nachdem man an dem Apparat verzweifelt ist.
Kommen wir zum genialen Systemdesign. Diese Preise wurden möglich durch. Zum Beispiel SMS statt GPRS. Obwohl die Hardware GPRS-fähig ist auf beiden OBUs, wird ausschließlich SMS verwendet. Zum Vergleich, ich kenne jetzt die Zahlen von Toll Collect nicht, ich kenne die aus dem Tracking und Tracing. Wir rechnen mit einem Faktor von in etwa 42.000 im Kostenunterschied zwischen GPS und SMS. Wir haben allerdings eine extreme Anwendung, weil wir minütliche Positionsinformationen schicken. Das macht Toll Collect natürlich nicht. Ich schätze aber trotzdem mal, der Preisunterschied wird doch gewaltig sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun haben soll, dass sowohl Vodafone als auch die Telekom bei Toll Collect jetzt engagiert ist. Muss Zufall sein. Aber die Telekommunikationskosten sind ganz interessant. Ich hoffe, wenigstens skalieren sie jetzt nicht mehr über Schränke voller GSM-Modems, sonst haben entdeckt, dass man SMS auch direkt aufs IP-Netz abgreifen kann. Ich habe gehört, dass sie das jetzt anscheinend entdeckt haben. Weil sonst brauchen wir noch so ein paar Schränke in verschiedenen Funkzellen, dass man die ganzen SMS auch empfangen kann von den paar hunderttausend LKWs, gell? Habt ihr schon mal ein paar hunderttausend SMS gleichzeitig gekriegt? Nicht? Ist hier niemand jünger als 16 Jahre? Was ist, wenn eine SMS verloren geht? Keine Ahnung, alles ist geheim. Okay, natürlich möchte ich auch nochmal die extrem schnelle und zuverlässige Entwicklung wählen. Die könnte vielleicht bei den Kostenfaktoren auch eine Rolle gespielt haben. Ich möchte die aber krönen und nochmal darauf hinweisen, es gab auch besonders geschickte Vertragsverhandlungen, schätze ich mal. So wie ich bis jetzt den Ablauf beobachte, finde ich es nicht ganz ungeschickt. Okay, ja. Toll Collect funktioniert ja Gott sei Dank nicht nur mit OBU, Gott sei Dank, weil die OBU hat ja so ihre Schwächen. Ich habe das 20 Minuten Schulungsvideo von Daimler Chrysler gesehen, bei der ein armes Schwein in der Werkstatt lernen soll, wie der Verwaltungsakt funktioniert, die OBU zu personalisieren. Ich hätte eher empfohlen, statt jemanden aus der Werkstatt zu nehmen, da jemanden hinzusetzen, der mindestens 2 Semester Verwaltungswissenschaften hat. Ich kann leider jetzt aufgrund mangels der Zeit dieses Schulungsvideo nicht zeigen, sehr schade. Es ist äußerst amüsant. Also zum Vergleich, übliche marktgängige Flottenmanagementsysteme, da macht man die Personalisierung, indem man die Nummer auf dem Kästchen, das man einbaut, in ein Webformular eingibt, neben die Autonummer hin und okay. Das ist hier nicht ganz so einfach, sondern wie gesagt, es sind halt so, ich glaube, es waren so 10 Webformulare, die man so komplett seitenweise ausfüllt und dann ausdrucken und unterschreiben und so. Aber schaut euch, auf Wunsch gebe ich gerne das Schulungsvideo raus, falls ich das darf, muss ich natürlich klären, wie das mit den Rechten ist. Sowas findet man ja auch nicht im Netz. Also nicht verlinkt halt. Okay. Das Ergebnis war natürlich, die Leute haben keine OBUs eingebaut. Gut, das könnte auch damit zusammenhängen, dass sie jetzt im Juli, August lauter OBUs eingebaut haben, die Spediteure, und die konnten sie alle wieder rausreißen, weil die haben halt nicht funktioniert und sollten jetzt die zweite Fuhre einbauen, da hatten sie vielleicht auch keinen so großen Bock mehr. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass das Personalisieren eben die Werkstatt einfach nicht hinkriegt, und das Ergebnis ist jetzt, Toll Collect hat Leute eingestellt, also es ist nicht so, dass Toll Collect keine Arbeitsplätze schafft, die eben diese OBUs alle selber personalisieren und schon personalisiert eben an die Leute geben, die das dann tatsächlich reinschrauben, das Zeug. Finde ich eine gute Lösung, ist fast so gut wie automatisieren. Es sind jetzt halt statt dieser 500.000 angekündigten OBUs sind es jetzt immerhin 250.000 OBUs geworden. Dieses merkwürdige Papier mit Toll Collect Stempel, das ich mal so im Oktober gesehen habe, wovon 34.000 bis jetzt, wir haben Panik, geschrieben wurde, das war bestimmt ein Fake. Also ich glaube diese Zahl natürlich. Das hat nicht zur Folge, wie viele LKWs fahren denn da rum so? Es sind ungefähr 2 Millionen auf deutschen Straßen, nicht alle davon sind Mautpflicht, das sind eben die 800.000. Also man kann davon ausgehen, auf jeden Fall, egal wie die Zahlen tatsächlich sind, was immer da auch stimmen mag, die allermeisten werden wohl eher keine OBU haben, sondern durchs Internet oder an der Tankstelle einbuchen. Da kommen wir in das sogenannte Rumänien-Problem. Die Einbuchung per Internet ist ganz, ganz einfach. Probiert das doch mal alle zu Hause aus. Jeder von euch hat ja einen kleinen LKW oder hat jemand ein Auto ohne Kofferraum. Und versucht das doch einfach mal, wie das geht. Ist nicht so schwierig, muss man nur 1000 Formulare ausfüllen, ist wirklich nicht so schwierig. Die Mautterminals sind auch ganz nett, wenn man die sich mal anguckt. Ich glaube, inzwischen spucken die ohne Kohle keine Karten mehr aus. Ich habe zufällig noch Karten da. Sonst leider ist mein Kartenleseschreiber defekt, deshalb konnten wir jetzt das Format der Karte hier nicht präsentieren. Blöde Ausrede, stimmt aber tatsächlich, ja, Altec hat nicht geliefert. Egal. Das Interessante ist ja nicht die Karte, sondern das Interessante ist, dass es kein Rumänisch gibt. Warum muss man überhaupt Rumänisch haben? Nun, wenn man so mit den Spediteuren spricht, dann gehen die davon aus, dass in etwa 20% der Fahrer momentan einen gewissen rumänischen Dialekt sprechen, jeder ein bisschen anders, und Hochrumänisch nicht so ganz beherrschen und andere Sprachen schon gleich gar nicht. Vielleicht hat man Russisch in der Schule gehabt und erfolgreich verdrängt. Das könnte ein kleines Problem geben, weil das ist der Grund, der mir angegeben wurde von einem Vertreter von Toll Collect, weshalb Rumänisch keine unterstützte Sprache ist. Aber das betrifft ja nur in etwa jeden fünften LKW, also erwarte ich dadurch natürlich keine wesentlichen Störungen, weil an den Tankstellen, sind da jetzt Leute, die helfen, oder?
Wer rechnet schon mit der EU-Osterweiterung?
Die kam ja auch wie ein Gewitter über uns.
Eben.
Okay, also ich wünsche den Supportern auch aus ganzem Herzen viel Spaß und Erfolg bei ihrer Arbeit an den Tankstellen und darf auch für die Toll Collect Supporter an den Tankstellen um einen kleinen Applaus bitten. Ich finde, dann haben sie sich wirklich verdient, die armen Schweine. Könnt ihr Rumänisch? Wer hier kann Rumänisch? Ah, fett. Was heißt denn Toll Collect Supporter auf Rumänisch? Mautbrücke Terminal? Nicht? Obu? Okay.
Das war ein Jobangebot.
Kommen wir mal zu dem großen Erfolg, den Toll Collect momentan in der Presse den Toll Collect jetzt darstellt, weil jetzt funktioniert's ja. Eine große Unternehmensberatung hat ja unserem Kanzler und seinem Finanzminister Eichel bestätigt, dass jetzt alles wunderbar prima in Butter ist und natürlich selbstverständlich darf man jetzt geschätzte 5 Milliarden Mauteinnahmen in den nächsten Haushalt einstellen, was natürlich echt eine gute Sache ist, weil ohne wäre der Haushalt ja verfassungswidrig, gell? Also ich meine, wenn man vorab wüsste, dass es wieder nicht funktioniert, Gott sei Dank hat man sich ja bestätigen lassen von Experten, die sich sonst um Windows-Netzwerke kümmern, im Übrigen diese Unternehmensberatung. Man hat sich ja von Experten jetzt bestätigen lassen, dass ansonsten, dass jetzt alles in Ordnung ist. Gott sei Dank, sonst wäre ja der Haushalt verfassungswidrig. Er wird das nicht sein, sollte man sich wieder geirrt haben und sollte wirklich nochmal was schieflaufen, obwohl alle Experten jetzt grünes Licht geben, dann ist er nicht verfassungswidrig, Gott sei Dank, weil dann muss man einen Nachtragshaushalt machen und wenn man sich so abgesichert hat, dann kann man ja auch nichts mehr dafür. Nein, soweit ich weiß, nein. Okay, deshalb bin ich der festen Überzeugung, das klappt doch ganz bestimmt am 1.1. Das kann gar nicht mehr schieflaufen. Welches Jahr? Muss ich mich da jetzt festlegen oder was? Den Bericht des Rechnungshofes dagegen gibt es nur gegen NDA, wenn ihr ihn lesen wollt. Ich weiß auch nicht, ob da jeder rankommt schon mit NDA, ob das auch das alleinige Kriterium ist. Es gibt aber auch eine gute Nachricht über Toll Collect. Ich möchte jetzt nicht nur bashen. Also wie gesagt, es gibt ein Feature, das funktioniert. Es ist nämlich die schöne Verkehrsüberwachung, die aber auch nicht so schlimm ist, weil es werden ja fast nur LKW überwacht. Fast, weil das Mautgesetz lässt ja nur ein kleines Hintertürchen offen, nämlich bei Verdacht auf Terrorismus oder schwere Straftaten, also wirklich nur organisierte Kriminalität und Ähnliches, eben Terroristen halt, da werden natürlich auch die PKWs überwacht damit, mit diesen schönen Mautbrücken. Übrigens haben die Mautbrücken ansonsten gar keinen richtigen Zweck, also ich habe es jetzt nicht so verstanden, das liegt daran natürlich, dass ich nur ein kleiner grüner Frosch bin, weil Mautfahrzeuge fahren umeinander und die Mautbrücken sind ja echt absolut klasse und die kontrollieren automatisch die Maut und jeder weiß, wo die Brücke ist. Also wenn ich nicht bezahlt habe, also ich meine, es gibt glaube ich circa 600 Brücken und es gibt aber ein paar Straßen mehr. Also wenn ich nicht bezahlt habe, ich weiß nicht, ob ich wirklich unbedingt unter der Brücke durchfahren würde. Ehrlich gesagt, wenn ich Terrorist wäre, auch nicht. Wäre vielleicht ein guter Plan. Natürlich stehen sie auf den Hauptverkehrsknotenpunkten, ist ja klar, aber das Ganze riecht etwas. Ich bin Schwabe, ist ein Geburtsfehler, kann ich nicht mehr weg davon. Auf Schwäbisch sagt man, das hat ein Geschmäckle. Okay, weil die Mautbrücken kontrollieren, das machen auch die Fahrzeuge, nur im Gegensatz zu den Fahrzeugen weiß man bei den Mautbrücken, wann man kontrolliert wird. Das ist wie die Leute, die in die Blitze reinfahren, ich meine, die Idioten gibt's auch, gell, wo vorne ein Schild dran steht, hier wirst du geblitzt, du Idiot. Knips. So kann man damit natürlich auch Terroristen erwischen. Klar. Sehe ich fast ein. Okay. In diesem Sinne hoffen wir also auf ein gutes Neues. Ich lege mich jetzt, wie gesagt, nicht im Jahr fest. Am 01.01.2005, auf jeden Fall ist wieder ein gutes Neues, das ist ja jetzt dann. Und möchte hier meinen kurzen Vortrag schließen mit den Worten, dass ich sehr glücklich bin, dass wenigstens ein Teil von Toll Collect jetzt zuverlässig funktioniert, eben die Verkehrsüberwachung. In diesem Sinne wünschen wir ein gutes Neues und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe hier ein bisschen Zeit für Fragen eingeplant. Ja, dann stell doch eine konkrete Frage. Ich habe Fakten hier. Kann jemand ein Mikro geben, bitte?
Erstens hat mir der Teil mit dem Datenschutz gefehlt. Zweitens bin ich in den Vortrag gekommen, tatsächlich was zu lernen. Was ich gesehen habe, war alles einfach nur Bild-Zeitungsniveau und das finde ich sehr, sehr schade. Und darum bin ich nicht auf den Kongress gekommen. Und ich erwarte von dir ganz einfach, dass du A, deine Dokumentation irgendwo ins Netz stellst, dass man sich die Sachen wirklich durchlesen kann und anschauen kann, um dann tatsächlich mal was über das Unternehmen zu erfahren, was wirklich im Background abgeht. Alles, was du gemacht hast, ist Effekthascherei und das finde ich extrem unpassend für diese Umgebung, weil alle anderen Vorträge, die hier gelaufen sind, sind tatsächlich technisch inhaltlich gewesen und haben tatsächlich dem Publikum Informationen rübergebracht. Und das ist das, warum ich hierher gekommen bin und 40 Euro bezahlt habe. Mit Dank.
Sorry, dass ich dich jetzt komplett enttäuscht habe. Ich würde eine Dokumentation nicht nur auf deinen Wunsch hin, ich würde selbstverständlich eine Dokumentation ins Netz stellen. Gerne. Sorry, dass ich euch gelangweilt habe. Okay. Möchtest du nicht eine technische Detailfrage stellen? Ich bin vorbereitet. Also ich wollte, was ich halt nicht wollte, ist, das zu zeigen, was in diesem schönen Toll Collect Werbefilm steht, weil den haben wir jetzt alle schon 20 Mal im Fernsehen gesehen. Also da fahren LKWs durch Mautbrücken durch und dann werden die, dann wird anhand der Achszahl erkannt, was so eine Type LKW ist und dieses ganze Zeugs. Okay, wolltest du das wissen? Mikro bitte.
Wir lassen es gleich da, oder?
Thema Datenschutz. Du hast in deiner Anmeldung hier zum Thema Datenschutz diverse Sachen drin gewesen. Wie sieht das mit dem Datenschutz bei Toll Collect aus? Fangen wir mal damit an. Welche Fakten hast du, die nicht dem Werbefilm entsprechen? Fangen wir damit an.
Ich habe folgende Fakten, die nicht dem Werbefilm entsprechen. Es steht im Mautgesetz, dass bei Verdacht auf Terrorismus das System zur Verkehrsüberwachung für PKWs eingesetzt werden darf. Und das wiederum bedeutet, ich muss vertrauen, dass das auch wirklich ausschließlich so gehandhabt wird. Wenn ich die Kontrollfunktionen ansehe, die es dazu gibt, dann sind die genauso dünn wie die in der TKÜV. Du hast, wenn ich diesen Vergleich mal ziehen darf, ohne dass ich jetzt auf die TKÜV eingehen werde, aber du hast keine Einzelfallprüfung, keine vollständige Einzelfallprüfung jeglicher Überwachungsmaßnahme durch ein Gremium des Deutschen Bundestages, die zeitnah stattfindet, nämlich gleich. Und in diesem Augenblick fühle ich mich als Bürger überhaupt nicht mehr sicher, wenn ich meinem Staat so weit vertrauen soll, dass er jetzt theoretisch, was er natürlich nicht tut, was er natürlich auch gar nicht darf, Bewegungsprofile von Terroristen aufzeichnet, ohne dass immer klar definiert ist, weißt du, wer ist denn ein Terrorist? Wie wir gestern gelernt haben, sind Terroristen keine Amerikaner und keine Rotweintrinker. Wer ist denn der Terrorist? Wer definiert das? Im Zweifelsfalle definieren es die berechtigten Stellen. Beantwortet das deine Frage? Nicht? Worauf wolltest du denn raus? Okay. Wir beweisen uns nicht. Nächstes Mikro.
Ich hätte auch noch eine Frage. Ich habe das System noch nicht ganz verstanden, aber ich nehme an, diese OBUs erzählen da irgendwie über SMS der Zentrale, wo sie gerade sind, und daraus wird dann irgendwie Bewegung errechnet. Ist da irgendwie nicht damit zu rechnen, dass irgendwie in China oder so irgendwelche SMS generiert werden, die plausible Bewegungsabläufe generieren und die LKWs irgendwie weiter mit deaktivierten OBUs rumfahren oder so?
Nein, das glaube ich nicht. Also erstens mal wird nicht bei jeder Bewegung eine SMS geschickt, sondern es werden nur die Abrechnungsdaten per SMS übertragen. Zweitens habe ich aus zuverlässiger Quelle, so denke ich, dass die SMS hinreichend gut gekryptet sind.
Okay, also das heißt, die Abrechnung wird letztendlich auf dem Endgerät ausgerechnet?
Ja.
Das finde ich auch gut.
Das ist sehr schön, ja. Das ist im Übrigen einer der größten Vorteile des Mode-Systems, wenn du Richtung Datenschutz wolltest. Grundsätzlich sage ich mal, ich würde das Mode-System in zwei Teilen sehen. Das eine, was ich sehe, ist ein Mode-System, was eine merkwürdige Architektur hat, von Datenschutz gar nicht mal so schlecht ist, weil die Mode-Abrechnungen eben lokal gemacht werden, weil die Daten verteilt gehalten werden. Und das ist aber auch gar nicht mein Kritikpunkt. Was ich als Kritikpunkt sehe, ist, dass da ein Überwachungssystem installiert wird, was zur Mautabrechnung gar nicht notwendig ist. Also die Mautabrechnung funktioniert nicht über die Brücken. Die Brücken sind ausschließlich dazu da, zu kontrollieren, wer drunter durchfährt. Eine andere Funktion haben sie nicht. Die offizielle Funktion der Brücke ist, das zu kontrollieren mit der Begründung, dass man gucken muss, ob jemand beschissen hat bei der Mautabrechnung. Und dann steht eben drin, im Mautgesetz, dass man eben, wenn es um Terroristen geht oder der Verdacht auf organisierte Kriminalität vorliegt, dass man dann eben auch PKWs damit tracken darf.
Also bei der OBU geht es dann eher darum, Datenschutz gegen zuverlässige Mauterfassung, weil zuverlässig wird das wahrscheinlich nicht werden, oder?
Also das ist eine gute Frage.
Den Datenschutzaspekt hatte ich noch nicht bedacht. Also ich dachte immer, es funktioniert nicht scheiße, aber so ist es wenigstens datenschutztechnisch okay. Also es hat auch was.
Also ich denke mal, ich sag mal, insofern bin ich etwas optimistisch. Ich denke mal, dass es nicht die gleiche Vollkatastrophe gibt wie letztes Mal. Mehr möchte ich lieber nicht sagen. Ja, es wird hart verschlüsselt übertragen. Also wie gesagt, meine Kritik war deshalb gar nicht am Mautsystem selber, an den Tarifberechnungen, sondern eben an dem parallel dazu installierten Überwachungssystem, was offiziell ausschließlich der Kontrolle eben, ob jemand die Maut bescheißt, dient und was eben inoffiziell, ja, oder auch offiziell im Mautgesetz steht es ja drin, noch eine zweite Funktion hat.
Ich hätte zwei Fragen. Also du sagst ja, es gibt zwei Teilsysteme eigentlich. Einmal das eigentliche Mautabrechnungssystem, einmal die Verkehrsüberwachung. Bei dem Mautabrechnungssystem stellt sich einfach die Frage der Manipulationssicherheit, also was ist das Sicherheitsmodell und was taugt das, wenn du da was zu sagen kannst. Bei der Verkehrsüberwachung, ich stelle einfach die beiden Fragen, okay. Vielleicht hängt es ja zusammen auch. Bei der Verkehrsüberwachung interessiert mich eigentlich, nach dem, was du so erzählt hast, habe ich ein Bild im Kopf, da sitzen Kameras in diesen Brücken, die nehmen mal munter von allem, was unten drunter durchfährt, Fotos auf. Dann werden die ja wahrscheinlich versuchen, per OCR, dafür haben wir ja alle diese schönen neuen Nummernschilder, die Nummern auszulesen. Dann müssen die das ja irgendwo speichern, damit dieser Terrorismusverfolgungsansatz überhaupt funktionieren kann. Und da müssen sie ja eigentlich ein Totalprofil speichern.
Also das Ganze funktioniert so, es werden erfreulicherweise grundsätzlich mal keine Daten gespeichert oder alles an den zentralen Server übertragen, sondern die ganze Rechnerei funktioniert lokal. Bis festgestellt ist, ob es sich um ein zu trackendes Fahrzeug, sage ich mal allgemein, handelt oder ja oder nein. Wenn es sich um ein zu trackendes Fahrzeug handelt, zum Beispiel als ein mautpflichtiges Fahrzeug handelt, dann nur dann werden Fahrzeugdaten an den zentralen Server übertragen. Natürlich werden die auch übertragen, wenn es sich um ein zu trackendes Fahrzeug handelt, mit der Begründung, dass damit ja gerade wahrscheinlich oder vielleicht oder man hat den Verdacht, ein Terrorist unterwegs ist, der weder Amerikaner noch Rotweintrinker ist. Und in diesem Augenblick werden eben auch andere Daten übertragen definiert. Aber erst dann.
Wer hat das Recht, eine PKW-Kennzeichen als zu dreckend zu taggen?
Also das Recht, diese Überwachungsmaßnahmen zu beschließen, haben eben sogenannte berechtigte Stellen.
Ja, das war okay. Zu erwarten, aber ja, das ist klar. Eine Verwaltungsformulierung.
Also es geht konkret um Polizeien und Geheimdienste.
Ist das wie bei einem Abhören über Staatsanwalt oder Richterbeschluss?
Das ist, ohne jetzt auf die Details einzugehen, so ähnlich wie beim Abhören. Das kann man vergleichen.
Gibt's da auch
nur
so
eben, dass beim Abhören, ich sage, beim Abhören von Telefonen zum Beispiel, greifen wesentlich schwächere Verdachtsmomente. Die schwachen Verdachtsmomente sind zum Tracken von PKWs ausgeschlossen. Greifen tun nur die starken, eben organisierte Kriminalität und Terrorismus. Wobei, wie gesagt, der Terrorismus ist aus meiner Sicht halt leider ein dehnbarer Begriff.
Klar.
Sind das dieselben 36 Stellen, also Polizeibehörden, Verfassungsschutzbehörden, die in der THTKÜV genannt sind?
Oh je, jetzt muss ich alle 36 auswendig wissen.
Und die Frage ist, gibt es da auch so schwammige Formulierungen wie, es können auch nach Gruppenzugehörigkeiten gefiltert werden? Also die THTKÜV lässt ja zum Beispiel zu, dass Wohngebiete wie...
Das weiß ich ja. Nein, also um es klar zu sagen, es ist nicht so wie in der TKÜV, dass es so, ich sag mal, wie beispielsweise zum MG10-Gesetz gibt es da so Pauschalmöglichkeiten für ein BND, so 20%, glaube ich, sind es vom Kommunikationsverkehr mal einfach so zu überwachen. Der BND wird jetzt nicht pauschal 20% des PKW-Verkehrs überwachen dürfen, wird er nicht, aber also es ist insofern ist es besser wie bei der TKÜV. Was mir halt genauso fehlt wie bei der TKÜV ist, dass klar definiert ist, wohl definiert ist, und zwar so mit einem Verfahren, mit dem das Ganze ständig in Echtzeit quasi getrackt wird, also Quis custodet custodes, wer bewacht die Wächter? Dieses Problem scheint mir genauso mangelhaft gelöst wie bei der TKÜV. Und das finde ich bei einer Verkehrsüberwachung sehr grausam. Also man darf nicht vergessen, in diesen ganzen Überwachungssystemen, die momentan alle gerade implementiert werden, habt es vielleicht mitgekriegt, auch E-Mails werden jetzt ab 01.01.2005 überwacht, weil da halt die Gnadenfrist abläuft, die man noch in der TKÜV hatte. Also für mich ist das halt ein weiterer Baustein. Er ist aber nicht so katastrophal wie das im G10-Gesetz. Allerdings ist er für meine Begriffe katastrophal genug, weil was ist ein Terrorist? Wann ist einer verdächtigt, ein Terrorist zu sein?
Ich habe nochmal eine Frage. Wie sieht das nachts aus mit den Aufnahmen von diesen Brücken? Ich meine, haben die irgendwelche Infrarotblitzer? Oder?
Ja.
Und ich meine, dadurch wissen wir jetzt, dass zum Beispiel Motorradfahrer auch keine Terroristen sein können. Weil denen kann ich damit nicht habhaft werden.
Nicht mal dann, wenn es nicht regnet.
Also wird von hinten nicht geblitzt? Das Kennzeichen wird von hinten nicht erfasst?
Nein, von vorne.
Gibt es außer das Meiden der Brücken noch eine andere Möglichkeit, das zu umgehen, dass man von vorne eben abgelichtet wird?
Ich höre eben, Kennzeichen abschrauben kostet 20 Mark.
Also hat es früher mal gekostet. Wenn der Wagen zwar zugelassen ist, aber man sein Kennzeichen verloren hat, hat man früher 20 Mark bezahlt.
Okay, muss ich so unbestätigt stehen lassen. Das Kennzeichen hinter die verschmutzte Frontscheibe, genau.
Folgendes, was würde denn passieren, wenn man GPS-Störsender einsetzen würde und da zum Beispiel simulieren würde, der fährt jetzt auf die Autobahn drauf, und also während der LKW gerade in der Raststätte fährt, ist, also angenommen ist ein Konkurrent und will das halt so ausnutzen, der fährt drauf und fährt dann wieder runter und verbraucht dann irgendwelche Kilometer, die er nie verbraucht hat?
Ja, natürlich könnte man die OBUs damit kräftig faken, wenn man es schafft, gültige GPS-Signale zu übertragen und die Specs sind offen. Also das könnte man eventuell hinkriegen. Ich halte allerdings den Aufwand dafür für relativ groß, gültige GPS-Signale zu simulieren. Er ist ähnlich abartig groß. Das wird wahrscheinlich keiner tun. Das wäre in etwa, wie wenn du jetzt so ein Sicherheitssystem für Fahrräder reingenieren möchtest von der Bahn oder so. Weil der Aufwand, der Aufwand rechnet sich nie.
Ja, einer würde durchgehen.
Das machen nur Terroristen.
Nochmal eine Frage zu dem Datenschutzthema. Gibt es deines Wissens nach schon bekannte Schnittstellen Richtung Überwachungsbehörden seitens der TC und der entsprechenden Organe staatlicherseits? Oder ist das momentan alles auf diesem klassischen Amtshilfeverfahren aufgesetzt?
Also momentan hat Tollcollect noch keine gültige Betriebserlaubnis. Die hat sie erteilt bekommen ab 1.1.2005. Soweit ich weiß, sind die Schnittstellen da. Soweit ich weiß, sind sie nicht im Einsatz. Es ist mir nicht bekannt, dass es eine getrennte Betriebserlaubnis nur für die Überwachung gäbe. Das wäre mir neu. Also in dem Sinne, not yet. Ah, es gibt einen Hinweis wahrscheinlich oder eine Frage? Okay. Nicht zu diesem Thema? Mikro bitte. Vorne?
Hinten?
Erste Reihe?
Also hier hinten ist auch noch eins. ich habe noch eine technische Frage. Du sagtest, es wird GPS ja jetzt hauptsächlich genutzt mit den OBU-Units und damit das richtig funktioniert, ist eine Positionsgenauigkeit von besser als 10 Meter. Unterstützen die Onboard-Units da irgendwelche DGPS-Techniken oder diese neuen Zusatzsysteme, VAS, EGNOS oder soll in Zukunft vielleicht auch Galileo benutzt werden, um dann vielleicht, dass das Ganze auch funktioniert, wenn die Amerikaner mal wieder Krieg führen?
Also gesprochen wird über alle diese Themen. Was momentan implementiert ist, meines Wissens nach, ist Folgendes. Es wird ja nicht nur über GPS die Position gemessen, sondern es ist ein Gyroskop eingebaut und mit Tachoanschluss und Gyroskop wird diese Position korrigiert. Was ich genannt habe mit den 10 Metern ist nur, ich habe das eben in diesem Vortrag von Daimler Chrysler gehört, dass man davon bei dem Systemdesign eben davon ausgeht, dass GPS auf 10 Meter genau funktioniert. Punkt. Und dass das eben die Berechnungsgrundlage für alle diese zusätzlichen Maßnahmen dann darstellte und das ist natürlich eine blanke Fehlkalkulation. Also jeder Ingenieur, ich meine, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber jeder Ingenieur sollte eigentlich, bevor er ein Teilsystem benutzt in seinem System, vielleicht mal die Specs lesen und da steht das eben drin und das kann man auf der Homepage der US Navy eben downloaden und nachlesen, dass es eben nicht so ist mit den 10 Metern. Deshalb habe ich das kritisiert. Es ist tatsächlich so, dass es ein großes Problem gab, bei der Genauigkeit der Motorfassung, insbesondere dann, wenn zum Beispiel eine Autobahn, die Geld kostet, und eine Bundesstraße, die kein Geld kostet, manche Bundesstraßen kosten ja Geld, die meisten nicht, wenn die direkt nebeneinander liegen und wenn man so wie vor Frankfurt, ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt, so von Neu-Isenburg da hin und her wechseln kann. Und das ist natürlich ein Problem, jetzt rauszufinden, bin ich jetzt auf der mautpflichtigen Strecke oder nicht. Und deshalb hat Tollcollect das System inzwischen noch weiter verbessert, und zwar indem sie sogenannte Mautbarken aufstellen. Das sind Funkbarken und da kann man gucken, wo man rechts oder links von der Barke fährt. Und wenn man auf der falschen Seite fährt, dann kostet es Geld, sage ich mal. Und das finde ich eine relativ clevere Lösung. Da frage ich mich aber so langsam, warum man das nicht einfach von vornherein gleich so gemacht hat und was das dann mit den ganzen Satellitengequatsche und so soll. Abgesehen davon, dass es natürlich Mautlösungen gibt, ich sag mal im Extremfall das in der Schweiz, das sicher für Deutschland so nicht applizierbar ist, aber das so primitiv ist, also da fährt man halt rein und wieder raus und guckt, wie viele Kilometer es halt insgesamt waren, es kostet halt alles Geld und dafür ein bisschen weniger funktioniert. Aber mein Gott, also es ist tatsächlich so, dass es solche Probleme gibt und ich lasse mich jetzt mal überraschen am 1.1.2005, ob jetzt genügend Barken überall stehen.
Ich hätte mal eine Frage.
Ein Mikro bitte. Nein. Sorry, du bist noch gar nicht dran. Eben. Du hast zwar graue Haare, darfst aber noch nicht.
Ich hätte mal eine Frage zum Thema Internetbuchung. Zwei Fragen dazu. Zum einen, wie ist das System gesichert, dass zum Beispiel ich als böser Mit- oder Wettbewerber einfach meinem Konkurrenten mal ein paar Euronen aufdrücken möchte, indem ich einfach Buchungen vornehme, die also sinnleer sind? Und zum Zweiten, wenn ich jetzt, welche Möglichkeit, oder die zweite Frage, gibt es eine Vorkehrung, wenn ich jetzt also die Standorte der Brücken kenne, könnte ich ja rein theoretisch meine Buchung dahingehend optimieren, dass ich jeweils immer eine Ausfahrt vor und eine Ausfahrt hinter Brücke buche, um auf diese Art und Weise jetzt die Strecke, die zwischen den Brücken liegt, nicht bezahle.
Ja, also welche Frage zuerst, die zweite oder die erste? Egal, also ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil ich glaube, ich habe die erste jetzt schon wieder vergessen. sagst du sie bitte gleich nochmal. Also zur zweiten Frage kann ich konkret Stellung nehmen. Und zwar ist es so bei LKWs, dass es nicht völlig wurscht ist, welche Strecke du fährst. Es kostet den Spediteur unterschiedlich Geld. Ein Beispiel, wenn ein LKW sehr beladen ist, kostet eine Berg- und Talstrecke viel mehr Geld als eine ebene Strecke, auch wenn die ebene Strecke ein bisschen weiter ist. Einfach deshalb, weil du dann mehr Sprit verbrauchst. Also der Sprit ist das große Thema bei den Kosten bei den LKWs und nicht unbedingt nur die Maut. Und das wiederum bedeutet, wenn du dann eine Berg- und Talstrecke dagegen hast und du hast einen vollen LKW, dann würde sich das gar nicht rechnen, nicht mal dann, wenn die Berg- und Talstrecke mautfrei und gleichzeitig noch kürzer wäre. Solche Dinge sind möglich. Also so einfach ist die Sache mit den Kosten nicht, weil die Spediteure interessieren natürlich sich für die Gesamtkosten. Wenn der LKW dagegen leer ist, ist es so, dass zum Beispiel Berg- und Talstrecken keine große Rolle spielen. Und ich möchte damit nur eines andeuten, das Ganze ist nicht trivial, dieses Kostenmodell. Also es ist durchaus möglich, man könnte natürlich ein sogenanntes LCR machen. Manche kennen das von der Telefonie, Least Cost Routing. Und man macht das natürlich auch, also momentan entwickle ich an einem System mit, bei dem wir genau das machen, ein Least Cost Routing, wobei wir jetzt nicht die Leute nur um die Mautbrücken rumführen, sondern primär dann natürlich auch auf Strecken, wo es sich einfach nicht rechnet, gleich um die ganze Mautstrecke, und das wird auch auf uns zukommen. Also ich denke mal, dass der Verkehr auf den Bundesstraßen doch deutlich zunehmen wird, die noch nicht mautpflichtig sind, und das wird natürlich voraussichtlich eine Diskussion nach sich ziehen, dass man jetzt die anderen Strecken natürlich auch noch mautpflichtig machen muss und so weiter und so fort. Aber das Thema ist nicht so trivial zu lösen, dass man dich einfach um die Brücke rumlotst, aber ich sag mal, mit dem gehörigen Aufwand dazu geht das. Dann geht das schon. Da musst du nur rechnen, ob sich das rentiert. Also du kannst da rechnen, die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel eine Spedition bist, du hast 180 LKWs, fällt mir jetzt gerade zufällig ein Beispiel ein, und durchschnittlich wirst du so und so oft erwischt, kannst du dir ja ausrechnen, wie du deine LKWs lotst. Ich meine, die Leute sind Logistiker, die kriegen sowas hin. Wie oft du da wen lotst und wer alles bezahlt und wann und wo, und dann fährst du eben optimal billig. Ich meine, das ist eine ganz normale finanzielle Optimierung, sage ich mal. Beantwortet das deine Frage?
Ja, nicht so.
Die zweite?
Naja, okay.
Also es ist nicht ganz so einfach, aber es könnte so in die Richtung gehen.
Ja, weil bei der, wenn ich keine Onboard-Unit habe, funktionieren ja auch die Kontrollmechanismen nicht.
Die funktionieren natürlich nur zum Teil, und zwar gibt es natürlich als zweiten Kontrollmechanismus so quasi die manuelle Kontrolle, ganz normal. Also du wirst halt rausgewunken und die Leute gucken, ob du gezahlt hast. Die gibt es natürlich auch. Kann dich erwischen einfach. Das ist ja gerade der Grund, weshalb ich nicht so ganz verstehe, weil man diesen gigantischen Aufwand mit der automatischen Erkennung den Mautbrücken betreibt, wenn es doch um die Kontrolle geht und die allermeisten fahren ohne OBO und man muss manuell kontrollieren. Warum braucht man dann überhaupt die Mautbrücken, wenn die doch nur der Kontrolle dienen? Wenn sowieso das allermeiste der Kontrolle sinnvollerweise, dann zweckmäßigerweise natürlich gar nicht über die Mautbrücke funktioniert. Deshalb frage ich mich, wozu die wirklich da sind, die Dinger.
Meine erste Frage war, wie gesagt, wie weit das System gesichert ist, dass ich böserweise jetzt, also ohne selber Besitzer eines LKW zu sein, einfach für den eine Fahrt buche.
Okay, also ich denke, das System ist gar nicht so schlecht gesichert, so HTTPS ist dafür Standard und Passwort und so. Und ich kann zu diesem Thema nur eins sagen, ich kenne eben jemand, mehr habe ich nicht zu bieten. Meine Toll-Collect-Kontakte sind dünner als jetzt die fachlichen Kontakte in der Branche sonst. Aber dem vertraue ich zu 100%, und er hat anscheinend das System geauditet, und dann glaube ich, dass es eher hält. Also es mag sein, dass man trotzdem Sicherheitsprobleme in dem Mautsystem finden wird, aber das hörte sich für mich sehr gut an, wenn jemand, den ich da 100%ig vertraue und ein bisschen kenne, dass der das geauditet hat und dass der gesagt hat, das wird halten. Also das ist auch jemand aus dem CCC, der das gemacht hat. Wahrscheinlich nicht für den CCC, also der CCC hat damit nichts zu tun, aber. Mikro?
Okay, ich wollte noch kurz auf die eine Teilfrage von eben eingehen, zum Thema Galileo. Mein Kenntnisstand dazu ist, es ist vorgesehen, dass Galileo, dass die Positionsbestimmung auch über Galileo laufen wird. Galileo wird voraussichtlich frühestens in 5 Jahren einsatzfähig sein. Und es gibt mittlerweile schon einen Vertrag der EU mit den USA, dass die USA im Kriegsfall auch Galileo auf weniger präzise schalten dürfen.
Haben wir noch eine Frage? Ich weiß nicht, wie liegen wir überhaupt in der Zeit? Du hast nie ein Schild hochgehalten. 5 Minuten, okay, dann haben wir noch eine Frage, schön.
Ja, Wie sieht es mit dem Mautgesetz aus, von wegen Bestrafung von Leuten, die gegen die Maut verstoßen? Ich meine, Leute, die Güter transportieren, sind natürlich immer sehr ehrlich und werden deswegen niemals dagegen verstoßen. Aber wie kann das aussehen?
Also gibt es halt den üblichen Katalog. Das sind zunächst mal Ordnungswidrigkeiten. Und wenn du das regelmäßig machst, sind es Straftaten. Also das ist im Prinzip, wenn du eine Maut prellst, das ist, wie wenn du sonst halt irgendwas falsch machst, sage ich mal, was eine Ordnungswidrigkeit ist. Und wenn du das systematisch machst, ist eine Straftat. Wie jetzt genau Vollstreckung mag ich nicht sagen, aber passt ganz gut. Wie jetzt genau die Vollstreckung dieser Strafen aussehen soll, wenn die Leute aus Ländern kommen, die nicht aus der EU sind und mit denen man vielleicht nicht so tolle Abkommen hat oder man hat Abkommen, aber die Länder sind nicht so wirklich toll organisiert in solchen Dingen, wie zum Beispiel Osteuropa, das ist, glaube ich, allen Beteiligten noch ein bisschen Rätsel. Ich glaube, da musst du die Leute dann wirklich wieder auf der Straße abfangen. Und da ist noch nicht genau das nächste Problem. Du darfst sie ja zunächst noch nicht tracken, weil es sind ja keine Terroristen. Beantwortet es die Frage?
Okay. Noch eine Frage? Ja, kurze Frage noch zu dem System. Du sagtest vorhin, dass die da so eine Barke irgendwo aufstellen, die da sendet. Da muss ja in der Obo auch eine Einheit sein, die das empfängt. Und welche Frequenz ist das?
Ja. Welche Frequenz ist das?
Wo läuft das? In welchem Bereich?
Das weiß ich nicht auswendig. Ich weiß nicht mal, ob es dokumentiert ist. Ich schätze, nein.
Und wie ist das oben in dem...
Aber das ist eine gute Frage, weil das sollte man messen.
Ja.
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Und wie ist das oben in den Mautbrücken? Also ist das so, wie man in der Zeitung gelesen hat, dass da wirklich 3D-Scanner drin sind, die die Achsenanzahl vergleichen, messen können? Und was
passiert? Nein, die Achsenanzahl wird unten gemessen.
Wo?
An den Achsen, logischerweise.
Ja,
wie willst du das sonst hinkriegen?
Ja, wie?
Schranke.
Ah, okay.
Optisch.
Aha. Und wie wird das, wenn ich die Obo nicht habe, was passiert dann? Wie erkennt er jetzt, dass es ein LKW ist? An welchen Merkmalen?
Also du kennst, dass ein LKW ist, da kennst du ja an den Achsen. Du kennst Fahrzeug und so viele Achsen ist mautpflichtiges Fahrzeug, das erkennst du auch, wenn keine Obo drin ist. Und du kannst natürlich auch das Kennzeichen erkennen und du kannst gucken, ob derjenige übers Internet eingebucht ist und du kannst ihn damit kontrollieren. Das geht schon.
Also auch in der Geschwindigkeit, das schafft er so schnell.
Bitte? Das System ist schnell genug.
Ah ja, okay.
Das kriegen die hin. So ist denn nun irgendwann mal vollständig funktioniert.
Das heißt also, diese Erfassung der Achsen findet dann schon vor der Brücke irgendwo statt.
Ja.
Dass da irgendwo, muss ja irgendwo dann was
sein. Ja, das findet vor der Brücke statt. Ich sehe, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte wirklich die Toll-Collect-Filme nochmal zeigen sollen. Da kommt das vor. Ich dachte, die hätte jeder im Fernsehen gesehen. Nee. Und wollte euch nicht langweilen. Aber das ist tatsächlich so. Zunächst werden die Achsen gemessen. Wenn das ein mautpflichtiges Fahrzeug gemacht ist, wird Knips gemacht und geguckt, wo ist Kennzeichen. Und das wird geprüft.
Eine Frage noch, gibt es eine Karte mit den Mautbrücken?
Ja, also die Mautbrücken sind bekannt. Gibt's eine? Habe ich jetzt zufällig eine da oder ist das die Frage?
Also wie ist die zugänglich?
Wie ist die zugänglich? Also die Mautbrücken, ich meine, also die kannst du sowieso nicht geheim halten. Ich hast noch keine gesehen. Also
ja, schon, nur es könnte vielleicht so in die Streckenplanung mit einfließen, dass man...
ja klar, gibt es öffentliche Informationen, wo die Mautbrücken sind, klar. Findest du im Netz. Also ich würde jetzt Google benutzen. Aber man kann andere Suchmaschinen benutzen, ist kein Problem. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Die Mautbrücken sind nicht geheim. Auf gar keinen Fall, sondern die sieht man sehr deutlich. Okay. Weitere Fragen? Okay, dann möchte ich mich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Danke.
Grüßens, Chris. Ihr Clown.
Die Mercedes, das ist so, ich habe gesprochen mit Anton Ludwig, der ist der Chef vom Service, also euer Ansprechpartner bei Daimler Chrysler. Und der hat mir diesen Film gegeben und den haben wir gedreht für euch. Und ich verstehe jetzt nicht, warum du keinen hast. Ja? Ah, okay. Ja? Der müsste das Schulungsvideo haben. Wobei ist es ja nicht mehr ganz gültig, weil jetzt haben sie sich ja entschieden, dass sie doch die Personalisierung selber machen. Also du fragst ihn und wenn nicht, schickst du mir eine Mail? Ja. Ja, dingens@womens.org. Kannst du das machen? Soll ich es irgendwo aufschreiben? Ja, oder du gibst meinen Namen irgendwo in eine Suchmaschine ein, dann findest du irgendwelches Zeug. Ja. Genau. Ja, ich stehe auch im Vortragsverzeichnis sonst. Ganz normal. Unter Tollkolleg. Ohne R. Okay. Ja?
Weil nach rechts,
ja. Ich habe die gegenteilige Information bekommen.
Also ich habe das von jemandem, der bei T-Systems
ist. Ich habe das von jemandem, der bei Tollkolleg bei mir war.
Also,
mich wundert das nicht, dass das widersprüchlich ist. Das ist ganz okay so.
Ja, also ich habe die Information, also dass die eine Kartinformation updaten, dass das dann auch aus München aus dem Rechenzentrum kommt. Und dass sie das so über niemanden eben verteilt machen.
Ja, guck, entweder kannst du Software updaten oder du kannst sie nicht updaten. Aber das ist einfach Quatsch, oder? Technisch. Das ist Humbug. Und die Informationen im Übrigen, die Informationen, wie sie sich vorstellen, die Online-Software tatsächlich die Firma zu updaten, die kommt vom Herrn Kirchner. Herr Kirchner ist der Entwicklungsleiter bei der Firma Falcom. Die Firma Falcom ist der Haus- und Hoflieferant für Siemens VDO für die Embedded Systems dort. Und wir verwenden anscheinend das gleiche Gerät, also ich beruflich und Tollkolleg, das ist Falcom F35XX LSI. Und dieses lustige Gerät, da wollen Sie allen Ernstes, hat mir Herr Kirchner so am Telefon erklärt, so stellen Sie sich das Online-Software-Update vor. Das sind meine Quellen, okay?
Ja, also, wie gesagt, ich kenne den Menschen ja auch und die haben auch alle Nase lang, irgendwie ändert sich bei
denen. Ja, die T-Systems ist bei der, laut meinen Informationen, die ist nicht offiziell, da darf ich die Quelle nicht nennen, aber die Quelle sitzt in der technischen Leitung bei Tollkolleg, ist die T-Systems bei der Entwicklung der OBU-Software ganz draußen.
Ja, genau, also mit der OBU-Software haben die nicht mehr viel
erhalten. Nichts. Sie haben es nämlich in den Sand gesetzt.
Ja.
Kann ich nicht so sagen, weil ich habe jetzt halt meine Quellen genannt und wo ich die Infos her habe. Okay. Ist interessant. Naja, wenn du mir die Quelle nennst, kann ich was damit anfangen, sonst nicht.
Sehr schlecht, das ist mein Antwort.
Ja, okay. Ja, dann geht's nicht.